So, das Internet weiß Bescheid. Ich habe allen Bescheid gesagt.
Das ganze Internet.
Ich habe allen im Internet Bescheid gesagt. Carsten, hast du noch was Witziges fürs Intro?
Was Witziges? Jetzt auf drei oder was? Eins, auf zwei.
Drei. Oh, eins, zwei, drei lassen.
Was Witziges. Geil war ja auch der Zettel von Hermes. Ach, sie waren heute Nachmittag nicht da. Komm ich einfach morgen um die gleiche Zeit nochmal. Ja, damit ich sie ja nicht antreffe.
Schön kuschelige, unterhaltsame Weihnachtsmusik. Die besten Weihnachtshits jetzt am 26.01. bei Spotify hören. Wollt ihr mich verarschen?
Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head. Two Dogs, One Head.
Hallo, liebe Hörerschaft, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Two Dogs,
One Head.
Es ist die 29. und es ist euer Lieblingspodcast zum Thema Instrumente, Musik, Audio, Gear und der ganze Kram drumherum.
Und der Maus.
Und wir haben die Maus mit dabei.
Hallo.
Und den Carsten.
Und wir haben einen Gast.
Und kann man das schon sagen? Kann man das schon sagen? Kann man schon sagen, der Livestream weiß es schon. Und zwar den Hendrik Franke von Martyrion. Hallo Hendrik.
Hallo Carsten. Hab ich den richtigen erwischt?
Nee.
Ist egal, aber der ist auch hier.
bist du aber auch nicht der Einzige, dem das passiert ist. Perfekt, Markus, super. Ist das auch schon passiert. Dann habe ich auch ihm eine Frage gestellt und er hat gesagt, ja, Carsten. Das passiert, das ist nicht so schlimm.
Rein zufällig haben wir auch den gleichen Nachnamen.
Rein zufällig, ja. Darfst du keinem erzählen.
Wir leben in einer verrückten Welt.
Jo.
Ja, erstmal müssen wir uns für die letzte Folge entschuldigen, da war die Qualität nicht ganz so doll, weil irgendeiner seine Spur verbasselt hat und jetzt mussten wir die Backup-Lösung nehmen. Aber deswegen macht man ja das Backup, damit man sie trotzdem raushauen kann. Ich hoffe, dass Skype jetzt diesmal nicht ganz so viele Unterbrecher hat, die wir mit aufzeichnen. Das war unschön.
Ja, das war auch scheinbar nur den Tag so richtig schlimm, dass Skype, sag ich mal, mit der Datenrate irgendwie abgegangen ist. Ich habe ja den Tag später noch einen Podcast aufgezeichnet mit Delamar und da lief alles wieder blendend. Von daher
blendend.
Weiß ich auch nicht, was da los war.
Was habt ihr für ein Thema gehabt? Darfst du es überhaupt sagen? Weiß ich jetzt gar nicht.
Darf ich nicht sagen. Haben wir das auch. Haben wir das auch. Ach nein, ich war falsch. Wir haben doch selber nochmal einen Tag später Konferenz gemacht.
Haben wir?
Über Skype. Ja, mit Jan und so, Fabi, Maxi.
War ich da dabei?
Ja, da warst du dabei.
Geil.
Da haben wir über Neuigkeiten gesprochen.
Ich wollte gerade sagen, worum ging's da? Über
Neuigkeiten.
Darf man das verraten?
Nein.
Was gibt's Neues von der NEM, wo wir gerade bei Neuigkeiten sind?
Ja, ich verfolge ja sowas immer auf YouTube, was ist so Neues von Musikmessen gibt und gerade ist ja die NAMM in, lass mich lügen, Los Angeles, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Auf jeden Fall drüben.
Ist die nicht immer drüben?
Nee, es gibt auch die Musikmesse, die ist in Frankfurt.
Ja, aber die NAMM ist doch immer in den Staaten.
Die NAMM ist immer in den Staaten, ja. Also so richtig cooles, neue Sachen, wie ich das sonst eigentlich gewohnt bin, habe ich noch nicht gesehen. Es gibt ein neues Camper OS, das soll wohl irgendwann im Februar kommen, Camper OS 4.0 mit einem neuen Feature, das heißt Morphing. Da kannst du alle Parameter, die du an dem Camper umstellen kannst, kannst du auf deinen Foot Switch legen oder auf deinen Expression Pedal besser gesagt und kannst die dann mit dem Expression Pedal auch mehrere gleichzeitig von einem in ein anderes Setting fahren, indem du zum Beispiel den Gain aufdrehst und die Mitten ein bisschen rausziehst, alles auf der Fußleiste. Ganz, ganz cool, aber nun auch nix, was jetzt die Welt verändert. Dann habe ich gesehen, was ich vorher noch gar nicht wusste, dass X oder das Fractal Audio auch ein XFX Floorboard rausbringt. Ich glaube, das FX8 oder so nennen die das. Ist so in einer ähnlichen Preisklasse wie das Line 6 Helix auch, so um die 1,6, glaube ich. Und ja, und das Line 6 Helix konnte man auch noch mal sehen und ein bisschen hören. Ganz spannend, denke ich mal. Ich würde die Dinger beide gerne mal antesten. Aber ans XFX, denke ich mal, kommt man schwierig ran, weil das ja nicht in einem Musikladen zu haben ist. Das kriegt man ja nur über den Vertrieb hier über G66 in Europa. Mhm. Das kann man eigentlich nirgendwo anchecken. Aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Vielleicht
kriegen wir
mal einen, der das hat.
Jeder Lieferservice muss doch ein Moneyback geben. Du musst doch überall zurückschicken können, eigentlich.
Boah, weiß ich nicht, ob man das
bei glaube ich, gesetzlich irgendwie so bei Online-Dingsen. Hm. Das muss eigentlich gehen.
Ja, die sind ja wohl sowieso recht entspannt, hat ja der Markus in der einen Folge erzählt. Dass wenn du sowieso Kunde bei denen bist und hat er mal gesagt, sein Ding geht irgendwie kaputt, er hätte in 2 Tagen einen Gig gehabt, hat denen das hingeschrieben und gesagt, hier, wir schicken dir erstmal eins los und dann kümmern wir uns später drum, was wir mit deinem machen. Die sind ja wohl ganz, ganz cool drauf.
Also will man das eigentlich haben, ne?
Ja, so will man das haben, ja. Klein, familiär, man kennt sich, so ganz nett.
Willst du mir jetzt erzählen, dass das unsere komplette Hausmeisterrunde war?
Ja, wir können ja nicht immer eine halbe Stunde vorher quasseln, bis es überhaupt interessant wird, oder?
Ja, hast du eigentlich recht. Ja, außerdem haben wir uns ja letzte Woche schon den ganzen Kram unterhalten.
Da war das auch recht lange, würde ich sagen.
Ne? War wieder recht lange, ja. Ja, dann kommen wir doch gleich zu dir, Hendrik.
Ja, was gibt
es? Was gibt es? Wie geht's dir?
Oh, ganz wunderbar.
Magst du dich mal kurz vorstellen? Oh, mit so ein paar Fakten. Ja. Wie alt bist du? Wo kommst du her?
Also, mein Name ist Hendrik Franke, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Köln und ja, bin Bassist der Kapelle Martyrion. Und ich studiere Chemie in Köln.
Chemie?
Ja. Und ich glaube, das waren auch schon fast alle interessante Fakten, die ich sagen konnte.
Okay, was macht Martyrion für Musik?
Melodic Death Metal.
Oh ja. Da sind wir zu Hause.
Mhm.
Und ihr kommt alle aus der gleichen Gegend?
Ja, doch, kann man so sagen. Naja, unser Sänger nicht, der kommt irgendwo aus Hessen, aber jetzt wohnen derzeit alle in Köln und Umgebung. Von daher, das passt.
Ach so, wollte ich gerade fragen, wie macht er das mit Proben, aber er wohnt zurzeit auch da.
Ja.
Okay, weil ihr wart ja auch auf dem Metal Frenzy letztes Jahr mit uns zusammen. Ich glaube, ihr habt nach uns gespielt.
Ein Tag nach euch.
Ach so, einen ganzen Tag sogar, ja. Wir sind ja auf einem ganz komischen Slot da gelandet, weil wir ja eigentlich gar nicht.
Eigentlich sollten wir noch einen Tag vorher spielen, das war ja ganz verrückt. Hm. Gelaufen bei uns.
Ich dachte, der Sänger, weil der da irgendwie alle Leute kannte, dass der aus der Umgebung Gardelingen so kommt. Aber den ist er dann gar nicht so.
Nee, da sind wohl einige aus der Clique mitgekommen zu dem Festival, wie ich das verstanden habe.
Aha.
Jo, cool. Sagst du, Carsten?
Achso, ich wollte fragen, wo gibt's denn von euch was zu hören? Wenn unsere Hörer mal schnuppern wollen, was da so gibt bei euch.
Auf unserer Bandcamp-Seite derzeit noch. Bandcamp.com Martyrion. Und ansonsten haben wir noch 2-3 Lieder auf YouTube, die man sich anhören kann.
Mhm. Auf eurer Internetseite habe ich gesehen, habt ihr auch Tracks, glaube ich?
Ja, als Verlinkung und so auf jeden Fall dann wieder zu Bandcamp.
Das sind dann die Bandcamp-Dinger, okay. Hm?
Glaube ich zumindest.
Martyrion.com müsste das sein, ja.
Du sagst das gerade, glaube ich zumindest. Wer macht eure Seite?
Unser Rhythmusgitarrist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Verlinkungen oder Ähnliches zu finden sind. Kannst du direkt mal nachgucken. Das stellt dir immer so schwierige Fragen.
Natürlich.
Medias, Songs, ja, sind Bandcamp und Soundcloud hier. Hm, cool.
Ihr seid 5 Mann, Standardbesetzung für Melo. 2 Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang.
Genau.
Mhm.
Noch eine einfache Frage, wie lange gibt's euch schon?
Martyrion gibt es seit 2006, aber ich bin jetzt erst seit Ende 2011 dabei.
Hm? Hast du vorher woanders gespielt?
Ja, in kleineren Mönchengladbacher Bands, bevor ich zum Studium nach Köln gezogen bin. Mhm. Und eine Zeit lang in Köln habe ich auch bei der Band Skadika gespielt. Aber
wie nochmal?
Skadika.
Ist das eine Ska-Band?
Nee, das ist...
Weil die fangen ja auch immer mit Ska an.
Das war irgendwas Richtung Power Metal mit Sängerin. Irgendwas in der Sparte, wie man die Musik genau beschreiben soll. Ich weiß es nicht.
Wann habt ihr denn mit Martyrien so die nächsten Gigs?
Das ist im April. Sind, glaube ich, sind zwei, drei Gigs geplant. In Leonsberg und in Köln. Ja.
Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen miteinander geschnackt und du hast gesagt, ihr habt jetzt beim Label unterzeichnet. Darfst du schon sagen, bei wem ist das schon veröffentlicht?
Offiziell gemacht wird es am Donnerstag jetzt, aber ja, wir haben unterzeichnet bei Burzma Records. Mal gespannt, das Album kommt dann Ende August. Unser neues Album kommt dann Ende August raus.
Burzma Records, wie schreibt man das?
Ich schreibe das mal hier im.
Ja, das ist immer gut für die Shownotes, wenn wir dann später auch was haben zum Verlinken und zum, damit die Leute. Was ist das für ein Label? Sind die auf Metal spezialisiert oder machen die alles?
Scheinbar ja, also es gibt es noch gar nicht offiziell. Ne? Die gehen jetzt erst ab März, April wird das, glaube ich, erst offiziell alles. Es gibt bisher nur die Facebook-Seite, weil ich das weiß. Ja, da habe ich es doch.
War der nicht sogar auch auf dem Out and Loud letztes Jahr? Kann das sein?
Tyrion? Ja.
Oh, da haben wir uns ja quasi zweimal gesehen. Theoretisch. Tyrion. Out and Loud, ja, hier steht's. Ja, cool.
Verrückt. Leute, die aufgepasst haben, haben auch praktisch zweimal gesehen. Burzma Records, so hätte ich es nicht geschrieben. Gut, dass du es aufgeschrieben hast. Hätte ich mir einen Wolf gesucht, später beim Shownotes schreiben.
Und wie lange spielst du schon Bass oder wie bist du zum Bass gekommen? Hast du Unterricht genommen? Hast du selber beigebracht? Kennst du jemanden? Oder?
Ich habe mit 16 Jahren angefangen, also den ersten Bass gekauft. Und wie es genau dazu kam, ist eigentlich eine gute Frage.
Also Vierseiter.
Hast du irgendwie in der Familie jemanden, der irgendwie Musik spielt oder wie?
Meine Mutter spielt ein wenig Gitarre.
Achso, ich dachte,
da habe ich dann was.
Entschuldigung für den Druck.
Der wird es eigentlich ja später richtig lustig.
Oh Mann.
Ach, jetzt verstehe ich den.
Nee, in unserer letzten Folge war da Marcel, da haben wir dich schon angeteasert. Und Marcel hat aus Spaß gesagt, wie hat er das ausgedrückt? Ab einem gewissen Punkt sollte man sich überlegen, Harfe zu spielen. Natürlich nicht böse gemeint. Ja. Aber das ist schon ein krasses Merkmal von dir, dass du, jetzt kann man das ja spoilern, dass du Bässe spielst mit mehr Saiten als Leute kennen.
Ja, gut möglich.
Bin ja schon mit 6 Saiten auf der Gitarre überfordert.
Ich bin zum Bass eigentlich durchgekommen, dass ich angefangen habe, Gitarre zu spielen mit 15 und dann für die Schulband es 6 Gitarristen gab, aber keinen Bassisten. Und dann
der Klassiker.
Der Klassiker, ja. Einer von den Gitarristen muss Bass spielen.
So in etwa. Und dann fand ich schnell darauf viel interessanter und habe die Gitarre eigentlich ganz beiseite gelegt. Ja, und dann hatte ich auch 2,5 Jahre E-Bass-Unterricht und 1,5 Jahre Kontrabass-Unterricht.
Oui. Oh. Kontrabass.
Kontrabass.
Aber die baust du nicht.
Nee.
Das ist eine Nummer zu nicht. Martin hat ja einen 5-Satter Kontrabass.
Nicht schlecht.
Der nimmt auch viel Platz ein hier in der Wohnung.
Was ist das
denn? Ja, aber das ist meiner matt schwarz.
Matt schwarz. Ich hatte vorher einen glänzend schwarzen und bin jetzt zu einem Naturholz, so einen rötlichen, übergegangen.
Angeber.
Wieso? Schick.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, jetzt bringt der Cast natürlich immer eine Sendung ganz durcheinander, weil er hier schon wieder Fragen durcheinander wirft.
Ja, durch diese Livestream-App sehe ich ja nur den halben Bildschirm irgendwie. Das ist so ein bisschen.
Ja, dann mach die doch weg. Achso, wir haben übrigens laut Livestream 2 Zuhörer.
Wahrscheinlich nur, weil ich es ihm noch geteilt habe.
Intern muss sogar 5. Ah, ich könnte das auch mal teilen, das wäre ja mal.
Ja, könntest du ja mal deinen Leuten. Ach, schrecklich.
Oh, nee, ne?
Weißt du was?
Was muss man denn drücken? Muss man drücken Beitrag jetzt teilen öffentlich oder teilen ... damit er den Text übernimmt?
Ich markiere den Text immer und kopiere ihn manuell wieder rein.
Das ist doch.
Ich habe einfach einen anderen Text hingeschrieben.
Oh, die Maus hat's auch geteilt.
Habe ich doch eben gesagt.
Achso, ich höre dich so wenig. Warum eigentlich?
Muss ich reinschreien, aber dann hören die anderen mich zu laut.
Ich habe dich gar nicht auf mein Mikrofon. Schrecklich, dieses Meta-Gequatsche schon wieder hier. Warum habe ich dich nicht auf mein Mikrofon? Das hatten wir schon mal. Hier passt wieder irgendwas nicht.
Wieder gib's doch zu, dass du mich nicht hören willst.
Irgendwas verstellt. Hörst du mich übers Mikrofon, über den Kopfhörer?
Ein bisschen, glaube ich.
Glaube ich nämlich nicht.
Naja. Ich glaube schon,
egal. Carsten, ich muss übrigens gestehen, wo wir jetzt gerade sowieso am Meter gequatscht sind, ich habe zu spät angefangen aufzuzeichnen. Das war schon nach dem Intro.
Oh, das ist schlecht.
Das ist schlecht.
Dann muss ich auf jeden Fall den Anfang vom Backup nehmen, ne?
Auf jeden Fall.
Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, würde ich mal sagen. Wir waren dabei, wie du angefangen hast, Bass zu spielen, dass du in der Schulband dabei warst und bist du noch da, Henrik?
Ja, ich bin da.
Sehr schön, sehr schön.
Ich höre aufmerksam zu.
Sehr gut.
Vorbildlich.
Und dass du dann einfach angefangen hast, Bass zu spielen. Und wie ging das dann weiter? Dann warst du in der Schulband und dann?
Dann habe ich, nachdem sich das ergeben hat, E-Bass-Unterricht genommen und bin dann nach und nach Leute gefunden, auch über die Musikschule, die dann noch weitere Bands, die Bassisten suchen, und habe dann mal hier, mal da was weitergespielt. Und dann kam das auch so nach und nach, dass der Heavy Metal interessant wurde, wo ich zu meiner Schande gestehen muss, dass das dann anfing mit Bands wie Grave Digger oder so. Aber naja, und so ging das dann. Was soll ich jetzt genau zu sagen? Habe ich dann weitergemacht und irgendwann mit 17, 18 habe ich dann meinen ersten Bass bekommen, der mehr Saiten hatte als ein gewöhnlicher. Es war ein 7-Seiter von Groove Tools. Der stand in einem Musikgeschäft hier in Mönchengladbach rum, wo ich auch gerade bin. Und weil dieser Bass ziemlich zerschossen war, ist schon recht alt und kaputt, aber was ließ sich alles reparieren, habe ich den zum Viertel vom damaligen Neupreis bekommen. Und auf diese Art und Weise wuchs dann auch das Interesse an ein Instrument mit noch ein paar Saiten mehr.
Jetzt muss ich mal ganz blöd fragen. Ich bin nämlich hier die, die von Musikinstrumenten und Musik machen überhaupt keine Ahnung hat. Dafür bin ich da, um Fragen zu stellen.
Frauenquote.
Halt die Klappe.
Das war jetzt doppelt. Oh, geil.
Und zwar kann ich mir das so vorstellen, dass die Saiten jeweils einzeln bei dem Siebenseiter waren oder dass die halt so enger zusammen waren wie bei den wie war das?
Nee, bei sieben macht das nicht keinen Sinn, deswegen, weil das nicht durch zwei teilbar ist.
Ja, deswegen frage ich ja. Also sie waren wirklich so einzeln wie beim Vierseiter, die Siebenseiter.
Genau, keine Oktavseiten, okay. Sondern jeweils noch Erweiterung nach unten und nach oben.
Okay.
Und du hast gesagt, der war schon ein bisschen deppert. Was war da genau schon kaputt und hast du den dann schon selber repariert?
Nee, der wurde vom Musikgeschäft noch repariert. Der wurde auf Kundenauftrag verkauft, da dieses kleine Musikgeschäft so recht teure Instrumente nicht selber verkaufen wollte. Da fehlte beispielsweise eine Saite, die Kopfplatte war etwas angebrochen und ein Poti-Knopf war auch kaputt. Also das Instrument stand auch schon 2 Jahre lang in dem Geschäft rum und sah dadurch eben etwas ramponiert aus.
Ladenhüte.
Ja, der Markt war da eben nicht für da.
Und ja, aber es ist meistens durch, so ein bisschen Politur, ein bisschen schnell wieder schon mal zu kriegen, ne? Das ist nur, weil der ein bisschen staubig ist, ist der erstmal nicht schlecht.
War eben gut, um so argumentieren zu können, dass man das Ding was günstiger bekommt.
Wird so ein Ding erheblich schwerer, sag ich mal? Ein Bass ist sowieso schon ein Stückchen schwerer als eine Gitarre, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja. Macht das viel aus?
Vom Gewicht her? Ja. Es kommt selbstverständlich auf die verwendeten Hölzer an, aber grob und ganz kann man schon sagen, das wird deutlich schwerer.
Ja. Wobei ich sehe, die Bässe, die du selber gebaut hast, um das zu spoilern, da versuchst du schon, den Body relativ klein zu halten. Vielleicht auch aus Gewichtsgründen. Oder das wirkt nur so klein, weil das Griffbrett so riesig ist.
Ja, der Korpus hat die gleiche Größe wie bei einem 4-Seiter-Bass oder 5-Seiter. Nur ist eben so angepasst, dass man das auch noch am Ende spielen kann, das Instrument, und dass es nicht so schwer wird, wenn er in der Relation so groß wäre, der Korpus, dass es dann zu dem 10-seitigen Bass passen würde. Dann wird der Bass ja bei 20 Kilo wiegen, gefühlt. Hm. Aber der Korpus ist eigentlich normale Größe, wenn ich das so sagen kann. Sieht nur durch den Hals dann etwas vielleicht unproportional aus.
Ja, Martin, du hast hier eben noch geschrieben, Video abspielen. Was hast du denn da?
Ja, du hast meine Sendung voll durcheinander gebracht. Ich wollte erst mal Tyrion als separaten Block abhaken, dann mit dem Video abschließen und danach zu der Bassgeschichte kommen.
Achso, jetzt sind wir im Bass schon eingestiegen.
Jetzt sind wir bei der Bassgeschichte drin, jetzt machen wir da auch weiter, jetzt machen wir den Flow nicht kaputt, das wäre albern. Haben wir schon gemacht. So. Wo hast du jetzt, wann bist du zu dem Punkt gekommen, hast gesagt, ich baue mir jetzt einen selber?
Das war ziemlich genau vor 2 Jahren, weil einfach das Interesse da war und ich immer mehr Videos bei YouTube gefunden habe, wo Leute solche Instrumente benutzt haben. Und dann wollte ich sowas eben auch unbedingt haben, aber als ich mal nachgeschaut habe, was sowas kostet, das nicht standardmäßig gebaut wird und immer Sonderanfertigungen sein müssen, lag es doch nicht mehr im Preisbereich. Also
für einen Studenten.
Für einen Studenten, ganz genau. Und dann gab es nur die Möglichkeit, entweder warten, bis man irgendwann vielleicht mal was Geld verdient, oder selber machen. Und nach einer recht langen Planungsphase habe ich das dann auch endlich mal irgendwann in die Tat umgesetzt.
Ich habe ich habe das bei Facebook verfolgt. Hattest du da noch jemanden, der das mit dir zusammen gemacht hat? Hattest du da Hilfe? Ich glaube, jemanden, der sich mit Holz an und für sich gut auskennt oder so?
Nee, zu Beginn nicht. Ich habe bei einer Schreinerei schon das Holz direkt gekauft und noch einen Tonholzhändler, der mir das in der richtigen Dicke und Breite schon die Holzkanten geliefert hat. Mhm. Und dann habe ich den Korpus von dem ersten Bass noch beim Schreiner aussägen lassen, da ich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht nur die Säge da hatte. Mittlerweile hat auch eine Bandsäge, habe ich auch eine Bandsäge in meinem Werkzeugkeller, aber damals war das mit per Hand nicht möglich. Das habe ich dann noch eben Nachbarn machen lassen.
Also die komplette Form, die hast du vom Holz her schon so zugeschnitten bekommen. Also der hat das nach deinen Maßen komplett zugeschnitten.
Ja, ich habe das als viereckiges Brett bekommen, habe dann meine Form draufgemalt, das nochmal aussägen lassen, also so rum.
Okay. Und die Ausfräsungen, die du für die, sag ich mal, für die Elektronik und Hardware und sowas brauchst?
Das habe ich dann selber gemacht.
Ah, okay.
Die Fräse, die ich für 25 Euro bei eBay erstanden habe.
Cool. Okay.
Mittlerweile musste die auch einer richtigen Fräse weichen, weil das Ding ist auseinandergeflogen.
um Martin nochmal weiter komplett durcheinander zu bringen, bringt mich dazu, was braucht man denn alles so an Werkzeugen? Das unterschätzt man vielleicht am Anfang, denkt man, oh, ich brauche vielleicht hier einen Schraubendreher und hier und das. Und dann kommt man dazu und um Nacht, dann stellt man fest, oh, ich brauche noch das und ich bräuchte irgendwie das und wie kriege ich das hin? Was braucht man
da so? Aus dem Grund hat es bei mir auch 7-8 Monate gedauert, bis der Bass am Ende fertig war. Weil ich dachte, ach ja, mal so eine Säge und ein Schraubenzieher, das reicht schon bald, aber ich muss dann noch eine Fräse holen, um beispielsweise die Halsstäbe einlegen zu können. Eine spezielle Säge, um die Buntschlitze sägen zu können, damit die Buntstäbchen auch vernünftig reinpassen. Und eine richtige Tischbohrmaschine, da man bei einige Bohrungen ja auf den Millimeter genau von der Tiefe her machen muss. Also es kam schon einiges zusammen, wo ich am Anfang nicht gerechnet habe, dass ich das brauchen würde.
Konntest du dir dann viel irgendwie, weiß nicht, leihen von Bekannten oder vom Tischler nebenan oder hast du den selber gekauft?
Teils, teils. Also ich konnte einiges von Verwandten leihen oder auch direkt komplett geschenkt bekommen. Und ein paar Sachen musste ich mir selber noch kaufen.
Mhm. Bist du in den Baumarkt deines Vertrauens gegangen, jetzt zum Hellweg nebenan oder im Internet bestellt?
Ja.
Oder was hast du eine spezielle Anlaufstelle für vielleicht Werkzeug für den Musikinstrumentenbau? Oder sind das ganz normale Handwerkswerkzeuge, die man so einen Tischler auch verwendet?
Man kriegt 99% der Sachen im Baumarkt, das sind nur so Sachen wie diese Säge beispielsweise für die Buntschlitze, die musste ich dann beim Fachhändler bestellen, weil das eben doch nicht mehr so handelsüblich ist. Aber so der Rest, wenn ich gerade drüber nachdenke, war eigentlich jetzt nichts, was man nicht auch einfach aus dem hiesigen Baumarkt holen kann.
Ja.
Und nun hast du alle Bohrmaschinen und Sägen und so weiter. Und wo hast du die nur untergebracht? Wo baust du die Sachen? Also hast du da, ich meine, du bist Student, wie ich das rausgehört habe, wirst es ja schlecht im Wohnzimmer machen.
Das stimmt. Ich habe einen Werkzeugkeller bei meinen Eltern in Mönchengladbach. Da, den konnte ich mir ein bisschen einrichten und der wurde vorher auch schon für als Lagerraum und so weiter benutzt. Und da konnte ich mir so eine kleine Werkstatt einrichten. Hm. Hallo, noch jemand
da? Ja, wir sind noch da. Ich versuche gerade Martin zu folgen, was er dann macht. Hast du schon mal, also du hast jetzt bisher eigentlich deinen ersten 10-Seiter gebaut?
Ja.
Dann bist du übergegangen, 11-Seiter zu bauen. Hattest du noch andere Projekte? Überlegst du, oder wäre es auch möglich, Gitarren zu bauen?
Also ich habe bisher ich habe 2 Gitarren gebaut, eine 8-Seiter-Gitarre für unseren Rhythmusgitarristen Mathyrion und noch eine 7-Seiter-Gitarre. Und ansonsten habe ich noch einen 9-seitigen E-Bass gebaut mit Multiscale und halbakustischem Korpus. Und aus Scherz, als Geburtstagsgeschenk einmal einen 1-seitigen E-Bass. Der hatte nur eine E-Seite. Ja, und
reicht jetzt bin ich doch heute für 95% der Musik aus, die heutzutage so draußen ist.
Auf jeden Fall. Und heute bin ich mit den Holzarbeiten und Polituren und weit fertig geworden für den 11-Seiter, den ich gebaut habe. Den kann ich morgen zusammenschrauben und hoffe, dass die Seiten dafür dann die Woche noch ankommen und dann ist der auch fertig. Bin gespannt, ob das alles klappt.
Oh ja, Seiten. Seiten. Also ich krieg garantiert, beim Thomann kriege ich 5-Seiter für Bass, kriege ich auch einen 6-Seiter-Satz, einen fertigen. Ich glaube, wenn es so individuell wird, ist es schwierig oder stelle ich mir schwierig vor, Seiten zu bekommen und dann vielleicht auch noch, dass die so passen, wie das deinen Vorstellungen entspricht. Wo beziehst du deine Seiten? Kriegst du die als Paket oder sagst du, ich will eine Seite mit 110er Stärke, dann brauche ich eine 85er, dann brauche ich eine 75er und so stelle ich mir das alles selber zusammen, bis ich meinen kompletten Set habe.
Zu Beginn habe ich das etwa so gemacht, dass ich das aus verschiedenen Seitensätzen zusammengesucht habe, beispielsweise ein Bass und ein Gitarrenset. Mittlerweile habe ich jetzt seit kurzer Zeit ein Endorsement von Pyramid und die fertigen die Seiten dann alle direkt in den Stärken an, wie ich es gern hätte, weil gerade wie die ganz tiefen Seiten, die 160er oder 220er Stärke beispielsweise, kriegt man dann so gar nicht mehr im Handel.
Ich habe ein Video gesehen hier von NEM, 24-Seiter Bass. Der ist hier sogar auf deinem Bild verlinkt, sehe ich gerade. Der mit diesem grünen Bass, aber der ist ja in so Dreifach-Oktaven irgendwie aufgebaut. Und der hat dann, glaube ich, ganz oben eine 240er, glaube ich, hat er geschrieben.
Ja, nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also das ist dann eine 220er Seite, die ich auf ein H wieder gestimmt habe, also eine Oktave unter dem 5-Seiter. Und ich bin mal einfach gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle.
Eine Oktave unterm 5-Seiter?
Ja.
Heieieiei. Da hat doch letztens irgendeine Band ganz groß, wurde da promotet bei Facebook, tiefste Band der Welt und so. Mit einem H unter dem 5-Seiter knackst du die. Da kannst du gleich erstmal hier Revision beantragen beim Guinness Buch der Rekorde.
Was spielst du da für ein Amp, beziehungsweise hast du dafür Boxen, dass das noch wiedergegeben werden kann? Ich denke mal, mit einer 410er kommst du da vielleicht auch gar nicht mehr so weit, oder?
Ich kann bisher nur die jetzigen Bass, der hatte tiefste Seite ein E, also das E unterm eine Oktave tiefer als ein 4-Seiter. Und das funktioniert ganz gut. Ich habe zwei 15 Zoll Speaker von Electro Voice Speaker.
Auch selbst gebaut, die Box.
Nee, das nicht. Okay. Die sind zwar selbst gebaut, aber nicht von mir. Die habe ich auch bei eBay geschossen. Ja, ja. Echt günstig, aber da kommt ganz ordentlich was raus. Und das funktioniert bisher ganz gut, muss ich sagen.
Die Speaker waren von?
Electro Voice.
Electro Voice. Und mit welchem Amp treibst du die an?
So ein Hartke LH500 und ein MPEG Portaflex 500.
Mhm. Zwei gleichzeitig oder mal so, mal so?
Nee, das mal so, mal so. Im Proberaum ist eigentlich jetzt nur einer, der Hartke Amp und doch eine Box davon. Das reicht zum Proben alle Male.
Ja, okay. Ja.
Nur bei den ganz tiefen Saiten kann man eben nicht mehr irgendwie schnell Achtelläufe oder so spielen, sondern das geht dann eigentlich nur noch bei so ganzen Noten, dass dann da überhaupt noch was Vernünftiges hört, sonst wird das nur noch matschig. Mhm.
Wie suchst du deine Hardware aus, die du verbaust? Also du brauchst Brücke, du brauchst Tonabnehmer, Potis, Mechaniken oben zum Stimmen, Tonabnehmer.
Die baut er bestimmt auch selbst.
Tonabnehmer baut er sicherlich nicht selbst. gut, ich meine, das kann ich mir auch vom Musikhändler direkt bestellen. Aber so eine 11-Seiter-Brücke wird schon schwieriger. Was hast du da so?
Das sind einzelne Seitenreiter, die ich genommen habe.
Ah, so.
Das ist also nicht eine, sondern eben immer für jede Seite einzeln. Und bei den Wirbeln habe ich so geguckt, was ist jetzt so das, sag mal, günstigste, vernünftige, was ich benutzen kann. Und dann einfach nur noch, dass die Farbe stimmt. Und das war es dann eigentlich auch schon. Mhm. Also
ein Buntstäbchen kriegt man so. Aber deine Buntstäbchen sind da länger als normale. Oder ist das Meterware und man schneidet die sich selber ab?
Genau, Buntrad, das ist Meterware. Die kann man recht günstig in Meter oder auch Halbmeter Größe bekommen. Das ist kein Problem.
Macht das einen Unterschied? Also auf Gitarre kenne ich es, Jumbo-Frets und normale Frets. Macht das einen Unterschied, ob das Bass-Buntstäbchen sind oder Gitarrenbuntstäbchen? Oder was gibt's dafür Unterschiede? Weiß nicht, wie Seitenstärke von sowieso bis sowieso und dann such dir einen aus, den du haben möchtest? Also die Stärke?
Soweit ich weiß, ist das nur vom Spielgefühl abhängig. Ich benutze Jumbo-Bünde, aber ich glaube, jeder, wie er lustig ist. Es kommt nur darauf an, was für Bünde das sind. Ob das Neusilber ist mit, ich glaube, 12% Nickelanteil, 18% Nickel. Das sind die, sag mal, standardmäßig verbauten. Die anderen sind etwas zu weich. Die gehen recht schnell kaputt. Ja, und für Edelstahlbünde braucht man noch spezielles Werkzeug, weil das so hart ist, dass man das sonst kaum bearbeiten kann. So. Deswegen habe ich das nicht gemacht.
Also die cuttet man dann ab mit einem Seitenschneider oder mit irgendwas Passendem, womit man die durchkriegt. Und dann feilt man die noch ab, dass die entsprechend.
Ja, genau. Ich habe dafür so einen Schleifstein, den man auch so fürs zum Messerschleifen oder so benutzen kann. Habe ich das dann glatt gefeilt am Hals, damit man sich nicht die Finger aufschneidet.
Ja. Ist das so ein Schleifstein mit zwei Seiten? Einmal grob, einmal fein? So ein ganz rechteckiger? Alles klar, weiß ich.
Wie sehen denn die Buntstäbchen unterhalb der Buntstäbchen aus? Ich kenne nur oben eigentlich die runde Wölbung. Ich bin komplett nackig, was das Thema angeht. Wie fassen die denn unterhalb des Holzes? Welche Form haben die denn nach unten hingehend? Ins Holz?
Wenn man von der Seite drauf schaut, sieht das so ein bisschen aus wie ein Nagel. Also da ist noch eine so eine Nut unten dran.
Also das wird unten dann wieder ein bisschen, geht's auseinander?
Nee, das hat dann die, also darunter ist noch so ein, aber wie soll ich das jetzt erklären?
Das geht nach links und Also oben habe ich das Runde sozusagen, das geht gerade runter und unten geht es dann nach links und rechts nochmal weiter weg. Wie so ein Nagel, der unten nochmal weit Fläche hat, sag ich mal.
Aber ein Nagel läuft doch spitz zu.
Ja, also so
auf der anderen Seite ist aber der Kopf.
Der Kopf ist in dem Fall das Sichtbare oben vom Buntstäbchen, so wollte ich das jetzt.
Ach so, also geht der nur gerade runter?
Ja.
Okay,
und der hält dann 0,1. Das ist dann 0,6 mm etwa dick. Das Buntstäbchen da an der Stelle. Und deshalb nimmt man die Säge, die man hat, die ist dann noch ein Zehntel Millimeter oder so dünner. Und dadurch, durch den Druck, halten die dann die Buntstäbchen da drin.
Ah, das ist eine klassische Pressbassung.
Das ist nicht geklebt, das ist reinge... Oder von oben reingesteckt, ja, oder?
Ja, mit dem Hammer, mit Plastik, damit man nichts kaputt macht, werden die reingeschlagen.
Ist ja geil.
Ist eine der möglichen Methoden und ich tue mal noch ein bisschen Kleber dazwischen, damit die auch wirklich bombenfest halten, aber das ist eigentlich kaum notwendig. Ach, wenn die einmal drin sind, dann hält das.
So, und jetzt zu meiner Frage, auf die ich schon seit Wochen warte. Oder bevor ich auch bei dem Gedanken überhaupt, Gitarren selber zu bauen und diese dieses Können, einfach so ein Musikinstrument selber zu machen, ist bei der Gitarre für mich das Unvorstellbare, das auszumessen, beziehungsweise die Mensur zu berechnen. Also wie lang muss das Ding sein, dass das überhaupt Sinn macht? Und dann die einzelnen Abstände der Bundstäbchen untereinander, dass das Ding überhaupt oktavrein oder beziehungsweise buntrein zu stimmen ist.
Ja, die Mensur ist mehr oder weniger vorgegeben durch bestimmte Größen, die man so standardmäßig hat. Da gibt es ja beim Bass beispielsweise Long Scale, das sind 34 Zoll, oder Short Scale, 30 Zoll. Und dann gibt es noch Super Long Scale und was auch immer.
Also da orientierst du dich an Größen, die sich, wie sagt man, die sich
bewährt haben.
Ja, genau. Wenn die Mensur noch länger gewählt wird, dann ist halt die Seitenspannung was höher und dementsprechend niedriger, wenn der die Mensur kürzer wird. Und dann legt man am Anfang die Mensur fest. Das ist auch das Erste, wenn man anfängt, das Instrument zu bauen. Das wären in dem Fall bei 34 Zoll 864 Millimeter. Und dann kann man mit Hilfe einer Excel-Tabelle ausrechnen, wie weit die Bundstäbchen voneinander entfernt sein müssen. Da gibt es die sogenannte Bundkonstante, das sind 17,81. Und dadurch teilt man dann die Mensur. Und die Länge, die Zahl, die am Ende rauskommt, muss man dann abziehen von der Gesamtmensur. Dann hat man die Position vom Sattel bis zum ersten Bundstäbchen. Und auf diese Weise kann man das dann, was mit Excel ja sehr schnell und genau geht, dann auf beliebig viele Bünde ausrechnen.
Ah, okay. Und da, ich kann mir das eigentlich fast nur so vorstellen. Da kommt es ja eigentlich auf einen Millimeter an, beziehungsweise den Rest kann man ja durch die Seitenreiter austolerieren. Aber das muss ja schon so, das ist Millimeterarbeit, oder?
Ja.
Was also die Brücke angeht und wenn es in die Bundstäbchen angeht, dann ja mal wirklich. Weil die kann man ja nicht mehr.
Das stimmt. Also ich mache das mit Hilfe eines Metalllineals, dass ich auf das Griffbrett klebe mit doppelseitigem Klebeband, dass ich auch nichts mehr verrutschen kann. Und dann mit dem Cuttermesser dann jeweils Kerben da rein. Man kann so bis auf den halben Millimeter genau das machen, so in etwa schätzen, und noch kleinere Unterschiede hört man auch nicht. Oder ich zumindest nicht, muss ich sagen. Ne? Mhm. Und ja, man kann das ja auch recht gut überprüfen, ob das dann am Ende stimmt oder nicht. So, der 12. Bund muss ja genau auf der Hälfte der Mensur sein, 24. Bund dann auf dem Viertel und so weiter. Und wenn man dann immer das genau vom Sattel aus misst und nicht von Bundstäbchen zu Bundstäbchen, hat man da auch einen Fehler, der bei unter einem halben Millimeter bleibt.
Mhm. Also
von daher.
Keine Kettenmaße, ganz wichtig.
Mhm. Du baust auf 24 Bünde, Martin. Was haben deine Bässe? Die haben noch nicht 24 Bünde, oder?
Ich habe 24 Bünde.
Ach so, okay. Wusste ich gar nicht. Das
ist also, auch so. Ich bin da eiskalt. Ist.
24.
Ja. Bass muss 5 Seiten haben und 24 Bünde. Da bin ich eiskalt.
Guter Mann. Ja, also der 11 Seite, den ich jetzt gebaut habe, 21 und der 26, der 10 Seite. Aber das ist.
Ach, 26, okay. Cool.
Ja, das war einfach nur eine Spielerei, weil meine Bässe immer ganz drum tiefer gestimmt sind als Standard-Tuning. Habe ich dann gedacht, gut, dann machst du noch zwei Bünde mehr ran. Dann hatten wir den gleichen Tonumfang.
Und der einseitige?
Der hatte sogar 36 Bünde.
Seite an. Da muss er flexibel sein. Der ist ja dann ja auch länger als normal, oder?
Also, die Mensur war die gleiche, aber das Griffbrett ging natürlich dementsprechend.
Ach, weiter rein.
Näher an die Brücke. Mhm. Ja.
Ja, was nimmst du da für Pickups? Hast du da bestimmtes Fabrikat? Ich nehme immer, weiß nicht, ich kenne mich bei Bass-Pickups nicht so aus. Ich nehme immer EMGs, weil ich EMGs spiele. Oder lässt du dich da individuell inspirieren, was gerade passt?
Bei dem ersten Bass, den ich gebaut habe und auch bei dem, also dem 10-Seiter und dem 9-Seiter, den ich für meinen Bruder gebaut habe, habe ich den Tonabnehmer bestellt bei Delano. Mhm. Und da habe ich dann eben gesagt, ich hätte gern, also ich brauche so für den Metal-Bereich einen Tonabnehmer mit ordentlich Wumms. Am besten so eine Soper-Bauweise, dass eben durchgehende Magnetklingen, sage ich mal, hat, statt einzelne Pole-Pieces. Und dann wurde der da auf meinen Wunsch angefertigt. Hat dann etwa 3 Monate gedauert und dann.
Der wurde richtig für dich speziell angefertigt.
Ja, genau. Die haben einen Custom Shop, wo die eben alle möglichen verrückten Sachen umsetzen können. Und das wurde dann genau auf die Größe, die ich brauchte, angefertigt.
Bist du auf Custom Shop angewiesen bei 10- und 11-Seiter Bässen?
Ja, was Pickups das angeht? Wird nicht. Ja, das wird nicht mehr so hergestellt. Mhm. Bei dem 11-Seiter habe ich allerdings jetzt 2 Tonabnehmer für einen 6-Seiter-Bass eingebaut und da bin ich mal ganz gespannt, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Weil die überlappen sich ja in der Mitte, habe ich gesehen.
Ja, genau. Da,
aber das gibt es ja auch bei normalen Bässen, glaube ich. Bei 4- oder 5-Seiter-Bässen sieht man das ja auch, diese Überlappung.
Ja, genau. Und da gucke ich einfach mal, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Im schlimmsten Fall muss ich da eben auch noch einen anderen Tonabnehmer einbauen. Aber auf diese Weise habe ich jetzt 150 Euro gespart. Mhm. Das war ausschlaggebend.
Aber ich meine, das Holz ist ausgefräst.
Ja, das stimmt. Wenn es gar nicht klappen sollte, müsste ich dann eben einen anderen Tonabnehmer reinbauen und dann noch ein Schlagbrett drauf montieren und das alles anders ausfräsen oder so.
Ach so, gut,
kann man ein Schlagbrett. Ich glaube nicht, dass es nicht klappt. Aber bevor ich am Ende das ganze Instrument nicht nutzen könnte, dann.
Ist das dann aktiv oder passiv?
Der neue Bass ist ein aktiver. Also bin ich mal gespannt. Habe ich auch noch nicht eingebaut.
Mhm. Gut, dann brauchst du ein separates Fach für die Batterie, ja? Und die, und ja, ansonsten ändert sich halt nur die was man an Widerständen und Kondensatoren da irgendwie einbauen muss, oder? Aber das ist doch bei der Klangregelung und sowas ist da sowas mit dabei?
Ja, das ist sogar schon fertig verlötet. Also da habe ich auch nicht viel Ahnung von, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Mhm. Ich nutze eigentlich auch immer die Pickups, die in den Gitarren drin sind, die ich kaufe, weil die Gitarre, wenn ich sie anspiele, muss sie mir komplett gefallen. Ich habe aber mal EMGs mal bestellt zum Austausch von einer etwas älteren Gitarre und da sind dann aber auch, da ist so eine kleine Broschüre dabei mit diversen Anschluss- und Verdrahtungstechniken. Man kann es so machen, man kann es so machen, dass das dann eigentlich dann auch, also das Schaltbild dann erläutert, was man machen muss.
Ja, ist keine Hexerei, wie eigentlich alles dabei. Man muss nur sich mal vernünftig mit auseinandersetzen und dann klappt das eigentlich. Hm.
Cool. Also die Potis waren ja jetzt direkt mit dran, habe ich jetzt richtig verstanden. Die waren schon mit dabei.
Gehören die Potis also mit zu den Pickups oder holt man sich ein separates Set Potis und da ist die Batterie mit bei oder und alles schon
verbraucht? Separat wird das gemacht. Also bei den, ich habe einfach die Tonabnehmer gekauft und dann einfach separat noch eine aktive Elektronik geholt. Die Potis waren untereinander dann schon verlötet und verdrahtet. Und ich muss jetzt nur noch die Tonabnehmer da dran löten und auch die Klinkenbuchse dann noch befestigen. Und dann hoffe ich mal, dass das alles funktioniert.
Ja, da hoffen wir aber für dich mit.
Danke sehr.
Ja, das ist ein spannender Moment, oder wo denn alles zusammenkommt, das Instrumentenkabel geht in die Buchse und der Bass wird aufgedreht, ja? Was denn passiert?
Da läuft ja der Schweiß in die Kimme.
Ja, ist man da nervös, wenn man, gerade wo du sagst, das erste Instrument, hast du monatelang dran gesessen? Oder freut man sich? Oder hat man Angst, dass, oh, klappt das alles? Und war das alles umsonst? Oder was ist das für ein Gefühl denn?
Also es war schon natürlich großartig, als dann alles funktioniert hat. Ich habe da aber auch ein paar Stunden dran gesessen, obwohl es nur 2-3 Kabel waren, die ich verlöten musste. Ich muss dazu gestehen, ich bin etwas farbenblind. Und wenn dann doch steht, das rote und das grüne und das gelbe Kabel daran löten, dann war das alles so ein bisschen
schlecht.
Mal ausprobieren, was jetzt gerade passt. So. Also der erste, beim ersten Test hat einfach alles nur, alles nur gepfiffen.
Okay, wir sind bei Motorhead. Hat er nicht gesagt.
Ja, so in etwa. Und als ich mit dem Bastard etwas später bei Music Store war, weil der Poti nicht funktioniert hat richtig, haben die mir gesagt, ja, das wäre so ein bisschen falsch verlötet. Da war nur eine Spule vom Humbucker
angeschlossen. Wie gucken die einen beim Music Store an, wenn man so ein krasses Instrument selber bauen kann? Oder kennen die dich da schon?
Mittlerweile kennt man mich da, so. Mhm. Aber der Blick ist eigentlich immer wieder unbezahlbar.
So eine Mischung aus, wozu braucht man das und wie geil ist das denn?
Ja, die einen finden es immer ziemlich, ziemlich toll, die anderen nur, oh Gott, was für ein Blödsinn. Mhm. Das überlasse ich jedem selber zu urteilen.
Ja, es gibt doch viele, oder man liest doch immer oft, ah, wofür brauche ich 8-Seiter Gitarren oder so. Und dann siehst du halt wirklich Leute, die da mit Tapping oder so auch auf Bässen oder auf mehrseitigen Gitarren da drauf rumholzen und echt geiles Zeug halt da rausholen. Hm? Man muss es vielleicht auch nutzen eigentlich, sonst ist das natürlich schade um das Ganze.
Also selbstverständlich. Ja. Ich auch, jetzt auch bei dem neuen Album sind viele Tapping-Sachen auf dem Bass mit dabei, dass ich auch die Seitenanzahl auch genutzt wird.
Aber ihr habt zwei Gitarren, ja?
Ja.
Ihr habt zwei Gitarren, ja. Wäre natürlich auch praktisch, wenn ein Gitarrist hätte und der Gitarrist spielt ein Solo und der Basser spielt irgendwelche coolen Akkorde oder so. Aber ja.
Kommt ihr euch da soundtechnisch im Weg? Dass man sagt, jetzt ist es irgendwie zu viel, weil gerade alle irgendwie Melodie gleichzeitig machen? Oder in den gleichen Höhenlagen spielen?
Das Problem hatten wir bisher nicht. Das wird ja so lange erstmal Guitar Pro ausprobiert, wie das zu klingen hat und so. Das funktioniert.
Kann man Guitar Pro auf dein Tuning stellen?
Nicht ganz. Es will nur bis 7 oder beim Guitar Pro 6 mittlerweile bis 8 Seiten. Danach ist Feierabend.
Na gut, man könnte ihn ja. Ach so, stimmt. Der hat einmal die Seiten und auch so tief, sag ich mal.
Ja, das kann man schon machen. Man kann es zwar sich nicht mehr wirklich anhören, so. aber es funktioniert.
Okay. Musst du zwei Instrumente bauen, musst du zwei Sechsseiter und stimmst entsprechend.
Zwei Siebener.
Ja.
Verrückt. Ja.
Cool.
Welches Holz benutzt du für Body, Hals und Griffbrett?
Unterschiedlich.
Dachte ich mir. Ja, oder vielleicht auch, was haben Hölzer für Eigenschaften und warum nimmst du das gegenüber das?
Also, wenn das Holz, was schwerer ist, wie in dem beim ersten Bass, im Corpus Escher zum Beispiel, ist das vom Sound her mittellastiger und dafür geht was Bassanteil verloren. Jetzt bei dem neuen Bass ist es sehr leichtes Holz, das ist Black Limber, da wird das deutlich was voller sein, sage ich mal. Und beim Hals habe ich eben auch nur Sachen jetzt erstmal genommen, wo ich wusste, ja, das funktioniert, das wird von allen Herstellern so verwendet. Dann ist der Hals aus mehreren verschiedenen Hölzern gebaut. In meinem Fall aus einem neuen Bass, aus Nussbaum und aus Wenge, das dann so ein Laminat ist aus 7 Holzstreifen. Damit
Nussbaum
das,
und?
Wenge. Ich schreibe es dir auf. Moment. Da. Das ist so ein schwarzes afrikanisches Laubholz.
Ist das dann so ein Verbundholz? Also beides irgendwie ineinander gemischt, so gepresst mäßig? Nee, oder ist es wirklich einzelne Streifen?
Ja.
Ah, das habe ich schon mal gesehen.
Also trotzdem Verbund, aber halt ja. Miteinander, nicht ineinander.
Dann habe ich dich aus dem Konzept gebracht und jetzt darfst du wieder anfangen. Wie das klingt.
Das. Naja. So viel Möglichkeiten habe ich jetzt gar nicht, das zu vergleichen. Aber durch die verschiedenen Hölzer, die miteinander verleimt werden, wird der Hals eben deutlich stabiler, als wenn es nur aus einem einzigen Streifen Holz wäre, weil es nicht mehr verziehen kann. Auf diese Weise. Dass also durch Feuchtigkeit oder sonstige Umwelteinflüsse der Hals wirklich immer gerade bleibt.
Verschraubst du den Hals? Verleimst du den? Next Rule ist es, glaube ich, ja nicht.
Nee, das ist einfach angeschraubt.
Hm.
Das ist absolut am einfachsten, das zu bauen. Und auch wenn mal irgendwas ausgetauscht werden muss oder repariert werden muss, dann ist das doch recht einfach, mal eben kurz 5, 6 Schrauben rauszudrehen, anstatt immer mit dem ganzen Instrument hantieren zu müssen.
Ja. Und wie kriegst du den Halsstab da rein oder Halsstäbe?
Ja, bei der Größe muss ich 2 Halsstäbe verbauen. Und dafür wird eine Lut gefräst. Die muss 6 mm breit oder 5 mm breit sein und etwa 9 mm tief. Und die wird dann gefräst, bevor das Griffbrett auf den Hals geleimt wird.
Ach so, du hast den Hals, fräst das rein, legst den Halsschraub rein, befestigst den, klebst den irgendwie an und dann kommt der erst das Griffbrett drauf und dann ist er verschwunden sozusagen.
Ja, genau, der braucht auch gar nicht angeklebt werden oder so, weil der passt genau in die Nut dann passt. Und ja, wenn anschließend das Griffbrett drauf geleimt ist, passt das alles.
Ich wollte gerade sagen, den Tischbohrer mit 800 mm Länge, den will ich sehen. Der da durchjagt. Ja, geil, ja.
Das wird, glaube ich, wirklich nicht funktionieren.
Ne? Wie ist denn das mit den beiden Halsstäben? Stell ich mir auch schwieriger vor, einzustellen. Ich meine, eine Gitarre mit Floyd Rose und Halsstab, das ist auch schon, braucht man auch schon eine Stunde für, bis man das alles mal richtig, also ich brauche eine Stunde für, bis ich das alles richtig eingestellt habe, wenn eine Gitarre von Null kommt. Aber wenn ich 2 Halsstäbe habe, siehst du zu, dass die immer einen gleichen Zug haben oder passt man das auch von den Tiefen zu den höheren Seiten irgendwie an? Du kannst ja da richtig individuell dann das ganze Griffbrett einstellen.
Oder kaputt machen.
Man muss schon sehr aufpassen, dass man beide gleichmäßig anzieht. Allerdings ist bei so einem breiten Hals, den diese Instrumente dann haben, das kaum noch fast nicht notwendig. Also man bräuchte fast keinen Halsstab mehr, weil das durch das Holz schon stabil ist. Aber ein bisschen muss man den, also so eine halbe Drehung etwa beide Halsstäbe anziehen. Dann hat der Hals die nötige Steifigkeit, sag ich mal. Festigkeit, dass das dann auch vernünftig klingt. Aber nachjustieren musste ich bisher noch gar nichts.
Ja, oh, cool.
Jetzt kommen wir zu.
Hatte ich auch erst gewundert. Ja, ich hatte erst gedacht, das wird viel schwieriger, das alles zu machen. Reichen 2 Halsstäbe überhaupt aus? Muss dann noch irgendein Carbonstab eingelegt werden oder so, was ich mal gelesen habe. Aber habe ich keinerlei Probleme mit. Das funktioniert alles bisher bestens.
Das Griffbrett ist aus Palisander, der Klassiker?
Nee, aus Ahorn. Und bei dem anderen
Ahorn.
Ahorn, okay. Und bei dem anderen was aus dem eben genannten Wenge. Und bei dem neuen Seite hatte ich sehr schönes Zirikote. Das war ein sehr auffälliges Muster, dieses Holz. Ist aber auch leider etwas schwer zu bearbeiten und sauteuer.
Und wo kommt das her? Das Zirikote?
Oh, das muss ich jetzt auch eigentlich googeln, wo das genau ist.
Okay, das lassen wir einfach mal offen. Alles klar.
Das muss ich dann später machen für die Show.
Wo kriegst du die Hölzer her? Ich glaube, das hast du vorhin schon mal angeschnitten.
Ja, ich habe einen Shop übers Internet gefunden, der heißt Tonholz Nebelheim. Und da bekomme ich all die ganzen Hölzer her. Die sind dann ein bisschen teurer. Beispielsweise kostet jetzt für den 10-Seiter die Holzbestellung etwa 160 Euro, weil die Hölzer alle schon wirklich getrocknet sein müssen und dürfen keine Risse, Astlöcher oder Ähnliches haben. Das muss auch dann von den Jahresringen richtig sein, wie das da rausgeschnitten ist aus dem Stamm.
Also schon extrem selektiert, das Ganze.
Ja, genau. Und mal eben selber so ein Stück Holz aus dem Wald holen, das funktioniert absolut nicht. Und von daher ist es schon sehr von Vorteil, wenn man die Sachen direkt fertig kaufen kann, also getrocknet und von bester Qualität, sage ich mal.
Vom Finish her am Ende, was die Lackierung angeht, hast du es relativ naturmäßig belassen, was ich so gesehen habe. Was benutzt du da oder wie beschichtet man dieses Holz und wie oft und was gibt es? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was es da überhaupt gibt. Farbe, ich kenne das bei Gitarren, Farbe, dann ein Klarlack drauf und dann nochmal Klarlack oder irgendwie.
Ja, ist aber selbstverständlich Geschmackssache. Eine Gitarre habe ich beispielsweise mal schwarz lackiert, aber ich bin nur ein Freund von der Holzoptik. und habe aus dem Grunde immer nach dem Schleifen das Holz einfach noch mit Leinölfirnis behandelt und anschließend noch eine Schicht Wachs aufgetragen.
Zum Schutz.
Und das dann, ja genau, dann ist das schön glatt und das Holz ist eben doch durch alle Umwelteinflüsse ganz gut geschützt.
Und das Griffbrett lässt du dann auch so, sag ich mal, also zwar schützen, aber das ist dann eigentlich auch relativ holzig noch vom Gefühl her und nicht glatt durch irgendwelche Lacke.
Ja, doch, ist schon sehr glatt, also das mit sehr fein geschliffen und dann auch noch durch den Wachs und so weiter ist das schon sehr glatt von der Oberfläche.
Mhm. Muss man da nochmal nachwachsen oder so irgendwann? Später? So
ja.
Wie bei Möbeln, oder was?
Ja, genau, das nutzt sich irgendwann ab und dann kann man nochmal nach einem Jahr oder zwei oder wie viel man auch spielt, die ganze Prozedur nochmal wiederholen, aber das ist kein besonders großer Aufwand.
Gut, jetzt haben wir, glaube ich, alle Komponenten mal erwähnt. Wie genau ist die Montagereihenfolge? Wie gehst du davor?
Oder fängst du mit etwas an und du bestellst dann das nächste? Oder?
Also wir hatten ja jetzt gesagt, zuerst überlegen wir uns überhaupt, welche Mensur wollen wir haben und jetzt
genau.
Der nächste Schritt.
Der nächste Schritt zeichne ich erstmal auf Papier dann, welche Form das Ganze überhaupt haben soll und habe dafür im besten Fall dann auch schon ein paar Sachen der Hardware dabei, beispielsweise den Sattel, die Brücke, damit ich weiß, wie breit der Hals sein muss. Das ist ja auch abhängig von den einzelnen verwendeten Teilen. Und dadurch kann ich dann eben den Seitenabstand einstellen, wie ich das haben möchte und kann das alles auf dem Papier dann erstmal so aufzeichnen, wie ich das gern hätte. Und das ist dann meine Schablone, wo ich dann erstmal ausmessen kann, wie groß muss das Holz sein, was ich bestelle. Und ja,
sobald das dann da ist. Papier sein? Also, oder machst du das jetzt in DIN A4-Blatt in kleiner oder wirklich in 1:1?
1:1. Also dann sind dann so 5 DIN A3 Blätter aneinander geklebt mit ein bisschen Tesafilm und da dann 1:1 die Schablone. Zuerst die Mensur, dann die das Griffbrett, die Seiten alle einzeichnen, das hilft auch, vor allem bei den ganz dicken Bassseiten. Die dickste hat ja einen Durchmesser von 6 mm. Und das muss man dann natürlich auch schon mit einplanen jetzt. Und ja, ab dann kann man so die restlichen Sachen designen, beispielsweise Kopfplattenformen oder Korpusform, wobei ich immer versucht habe, das Ganze möglichst leicht zu halten und auch keine Kopflastigkeit aufkommen zu lassen.
Wie steuert man das?
Beispielsweise, wie groß die Kopfplatte ist oder auch das, ich nenne mal das Horn, an dem man den Gurt befestigt, dass das so etwa auf Höhe des 12. Bundes oder so rauskommt, damit der Schwerpunkt eben auf der Hälfte der Mensur liegt, wo der Body ist, damit das auch angenehm zu spielen ist.
Ja, so kopflastige Instrumente, finde ich, gehen auch gar nicht.
Ja, es schränkt die Spieltechnik doch schon enorm ein. Das Problem hatte ich auch bisher jetzt hierbei nicht so. Nur der nächste Bass, den ich hier gerade, oder der jetzt fast fertig geworden ist heute, der ist ein ganzes Stück leichter. Also ich habe es jetzt mal so gewogen, 2,5 Kilo leichter geworden als der erste, den ich gebaut habe, obwohl er eine Seite mehr hat. Also von daher scheint das dann auch geklappt zu haben, dass es ein Instrument ist, mit dem man auch mal problemlos eine Stunde spielen kann, ohne dass einem danach die Schulter und Rücken wehtun.
Ja, und hoffentlich hält es dann natürlich trotzdem, trotz der Gewichtsoptimierung.
Doch, da bin ich guter Dinge.
Dass es den Seitenzug nicht standhält. Das wäre ja schade drum, um die ganze Arbeit.
Ja, aber da mache ich mir keine Gedanken drum. Das sieht alles ganz gut aus, glaube ich, das funktioniert. Bericht kommt dann nächste Woche.
Oh ja.
Dann kann ich genaueres sagen.
Jetzt hatten wir ausgelegt das Design von der Kopfplatte und vom Body. Mhm. Und als nächstes kommt dann, bestellen wir dann schon Holz und sägen das zurecht?
Ja, also ungefähr dann, wenn die Schablone fertig ist, auch überlegen, was soll für ein Tonabnehmer, welche Elektronik soll da rein in das Instrument. Und ja, dann wird das Holz bestellt. die ja, ausgemessen und dann das Holz bestellt und ab dann fröhliches Werkeln in der Werkstatt. Dann wird jetzt nächstes der Hals, wo ich mit anfange, dass die Kopfplatte abgeschrägt wird, sage ich mal, dass die in etwa einen Neigungswinkel von 10 Grad hat, damit die Seiten genug Spannung auf den Sattel bekommen. Und als nächster Schritt wird dann die Nut gefräst für den Halsstab. Und danach säge ich dann die Halsform grob aus, das Griffbrett in etwa die Form aus, Kopfplatte auch. Und dann wird noch das Griffbrett verleimt und danach die Mundschlitze gesägt und dann ist der Hals schon fast fertig.
Ja, wie schrägst du die Kopfplatte an? Ist das aus so ein großer Block, dass du das Gefälle so, sag ich mal, abfräst oder abschleifst? Oder ein Stück Holz, oder?
Ja, aber das Stück Holz habe ich jetzt geholt bei dem ersten Bass, war 19 mm dick. Und jetzt habe ich, um das Gewicht zu sparen, bin ich auf 16 mm runtergegangen bei dem neuen Bass. Und es wird dann quasi schräg gestellt und dann von der Seite aus mit dem Geodreieck die 10 Grad aufgezeichnet und dann mit einer Säge einfach einmal durch den Winkel dann. Damit die Kopfplatte dann abgesägt ist, dann muss das Stück Holz quasi um 180 Grad gedreht werden und dann andersrum angeleimt werden an den Hals. Und dadurch entsteht dann dieser...
Ach so, das wird wirklich abgeschnitten, neu angeleimt.
Ganz genau.
Okay. Und später durch die Lackierung sieht man das eigentlich gar nicht mehr.
Ja, das wird dann fleißig geschliffen und dass auch die Kleberückstände, die dann austreten oder so, da wegkommen. Und dann, je besser man das macht, desto nahtloser ist der Übergang.
Woher kennst du diese ganzen Vorgänge? Kann man sich einfach eingelesen, Bücher gekauft oder im Internet gelesen?
Ich habe mir bei Thoma damals ein Buch gekauft von Martin Koch. Das ist so selber eine E-Gitarre zu bauen. Und da erklärt der Mann halt, wie man so standardmäßig die einzelnen Schritte macht. Aber man ist selber nicht Schreiner oder Instrumentenbauer, hat sich das auch beigebracht. Und daran habe ich mich dann orientiert. Da steht so, in welcher Reihenfolge man was machen muss. Und die einzelnen Schritte dann noch, wie man beispielsweise mit einer Fräse und einem Hobel oder wie auch immer umgeht, habe ich mir dann noch durch YouTube-Videos und Holzresten beigebracht.
Ausprobiert.
Ja, genau, das musste immer erstmal, wenn man alles zum ersten Mal in der Hand hat, hat man schon ein bisschen Bammel, wenn man dann in ein Stück Holz reinsägt, das 100 Euro gekostet hat.
Ja. Martin, wo wart ihr stehen geblieben?
Wir haben jetzt, glaube ich, schon geleimt. Wir waren jetzt schon beim Holzbearbeiten, Verleimen, ne? Bündeschlitzen und dann hast du gesagt, war der Hals schon fast fertig.
Ja, also dann, wenn die Bündeschlitze fertig sind, kann man doch überlegen, ob man irgendwelche Inlays, ein Punkt-Inlays haben möchte oder ähnliches, was auch immer. Ja, und danach werden die Bünde mit dem Schonhammer reingeschlagen. Und dann muss man die nur noch abrichten, dass die alle die gleiche Höhe haben und am Ende auch keine Seiten irgendwo schnarren.
Werden die dann abgeschliffen oben, oder?
Ja, also zuerst muss man den Zwischenraum zwischen den Bünden abkleben mit Malerkreppband oder ähnlichem. Und dann werden die Bünde, mit Edding angemalt. Und dann geht man mit einer Bundfeile, wie man das nennen möchte, drüber. Das habe ich mir gebaut aus einem Stück Glas. Und da habe ich ein Stück Holz noch als Griff dran geklebt und auf die Unterseite der Glasplatte, die so ungefähr 5x oder 4x 20 cm groß ist, da ein feines Schleifpapier gemacht und dann über die Bünde. Und dann sieht man, von welchen Spitzen, welchen Bünden ist schon was die Farbe weggeschliffen und auf welchen noch nicht. Und dann muss man alles so niedrig feilen, dass überall dann die Farbe von den Bundstäbchen weg ist und dadurch sieht man dann, ob das alles die richtige Höhe hat. Ist ein bisschen aufwendig, aber funktioniert. Und im Anschluss daran muss man noch mit einer anderen Feile die Bundstäbchen wieder die Krone der Buntstäbchen wieder rundfallen, damit die Intonation anschließend auch wieder stimmt. Ja, und dann ist der Hals damit eigentlich fertig. So Sachen wie den Sattelloch festkleben oder die Löcher für die Wirbelohren. Ja, ist ja jetzt keine Heldentat. Ja.
Die Position der Löcher für die Stimmmechaniken oben, die kannst du ja dann auch recht frei wählen nach optischen Gründen, oder spielt es da noch eine Rolle, wo die sitzen?
Ja, die Saiten sollten möglichst gerade verlaufen über den Sattel. Und von daher muss man schon ein bisschen aufpassen, dass sie sich auch nicht in die Quere kommen. Ach so. Und dass das vielleicht noch ganz hübsch symmetrisch ist, das sieht, finde ich, auch noch ganz gut aus. Aber das ist eigentlich nicht schwierig, das zu machen. Das kann man dann, wie man denn lustig ist.
Und dann fängst du mit dem Korpus an? Oder das ist ein paralleler Prozess?
Ja, mal so, mal so. Also ich gucke dann mal gerade, worauf habe ich Lust und was muss dann nächstes gemacht werden. Und ja, der Korpus ist relativ einfach, das zu machen. Das muss erstmal grob ausgesägt werden. Dann runde ich als nächstes die Kanten ab. Und mit Schleifpapier bearbeite ich die Kanten noch so lange, dass man die Sägespuren nicht mehr sieht. Und dann als nächstes wird die Halstasche ausgefräst, wo der Hals reingesteckt wird. Und ja, dafür muss man dann schauen, wie hoch ist die Brücke und die Höhe der Brücke abziehen von der Dicke des Halses. Und was dann übrig bleibt, in meinem Fall beispielsweise sind die Brücke 12 mm hoch als niedrigste Einstellung. Der Hals ist 6 mm Griffbrett plus 16 mm der Hals, das heißt man selber, also 22, das voneinander abgezogen, bleibt 1 cm über. Das heißt, diese Tasche muss 1 cm tief gefräst werden. Und da kann man dann den Hals da rein stecken und hat bisher immer gepasst. Ja, und dann können noch die Sachen, die noch gemacht werden müssen, jetzt die Löcher bohren für die Potis oder die Ausfräsung für den Tonabnehmer. Ja, aber das ist auch erst vorbohren ein bisschen und dann anschließend mit der Fräse nochmal die feinen Konturen rausmachen. Und das war es dann eigentlich schon.
Also der Hals ist eigentlich wesentlich aufwendiger, ja, weil es da auch
ja, viel genauer, weil da kann man eben auch mehr falsch machen mit den Buntstäbchen oder so. Aber der Korpus ist auch eigentlich relativ einfach. Bei dem Neunseiter Bass habe ich noch ein Muster reingemacht, weil das war halbakustisch, das Instrument. Und dann konnte ich oben an einer Stelle noch die Holzplatte, die auf den Korpus geleimt wurde, noch mit einem Muster verzieren, das ich dann mit der Laubsäge ausgesägt habe und dann anschließend erst aufleimen. Aber das waren jetzt alles keine besonders, sag ich mal, schwierigen Sachen im Verhältnis, weil ich finde den Hals zu bearbeiten was schwieriger.
Und nimmst du für die verschiedenen Fälle verschiedene Holzleime oder nimmst du da jeweils den gleichen?
Das ist immer der gleiche. Das nennt sich Tight Bond. Der Leim, das ist nur eine Art, das ist ein Outline, wenn ich mich richtig wenn ich mich informiert bin. Und der härtet sehr, sehr stark aus. Also die Verbindung des Klebers selber ist noch stärker als die Verbindung des Holzes selber. Der lässt sich wunderbar verarbeiten und ja, wird auch nicht mehr flüssig, wenn beim Schleifen das Holz wärmer wird. Aber man kann auch im Notfall mit einem Bügeleisen diesen Leim wieder lösen.
Aber du musst nicht speziell ihn irgendwie bestrahlen oder so, dass der aushärtet, sondern der härtet ganz von alleine irgendwie aus, dass du da nicht weiter irgendwie, weiß ich nicht, UV-Licht oder was auch immer
brauchst. Nee, das geht ganz, das härtet von alleine aus, ohne dass man irgendwas zutun muss. Mhm.
Du hast jetzt gesagt, der erste hat 7 bis 8 Monate gedauert. Wie lange hast du jetzt für den aktuellen gebraucht?
Für den aktuellen habe ich jetzt genau 7 Tage gebraucht.
7 Tage?
Ja.
Der ganze Bass?
Ja, das geht deutlich. Ja. Also der, ich weiß nicht, ob ihr schon ein Bild davon gesehen habt oder nicht.
Ja.
Ja, der ist jetzt, der muss nur noch montiert werden. Also dann wären es vielleicht 8 Tage insgesamt.
Also da ist deine Effektivität von 7 bis 8 Monaten auf 7 Tage gesteigert. Respekt.
Ja, ich hatte jetzt auch erst Zeit, das zu machen. Oder wenn man das länger frei hat, dann will ich, wenn man sonst noch unter der Woche die ganze Zeit in der Uni oder im Labor steht, dann kann man ja nicht besonders gut am Instrument weiterarbeiten. Aber wenn man dann mal so ein paar Tage darüber frei hat, kommt man da schon sehr schnell durch. Wenn man einmal weiß, wie funktionieren die einzelnen Werkzeuge, welche Arbeitsschritte muss ich wann wie machen, das geht schon deutlich, deutlich schneller dann.
Und passiert das so, dass du dich ranstellst und arbeitest und dann auf einmal abends um 23 Uhr siehst, oh, soll das vielleicht mal aufhören? Oder setzt du dir da spezielle Zeiten und sagst, komm, jetzt mache ich das und morgen mache ich da weiter? Und
ja, es wird häufig unterbrochen dadurch, dass man eben Pausen aufgezwungen bekommt, wenn beispielsweise jetzt der Leim erstmal über Nacht lang aushärten muss oder so, dann sage ich ja heute, leime ich nur das Griffbrett noch auf und dann geht es erst am nächsten Tag weiter. Oder bei Behandlung beispielsweise mit Leinölfirnis muss das Öl auch über Nacht dann noch trocknen, dann sind die einzelnen Arbeitsschritte dann etwa so geplant, dass ich dann sage, okay, ich habe heute 2-3 Stunden Zeit, da kann ich das und das machen. Und dann gucke ich, dass ich bis zu so einem Punkt komme, wo ich dann eh nicht mehr weitermachen kann, sag ich mal. Aber dass ich jetzt genaue Zeiten mir aufgelegt habe, das ist nicht der Fall.
Mhm. Kann man dich denn verfolgen bei dem Bau? Ich meine, es gibt Bilder immer auf Facebook, sehe ich, die postest du recht regelmäßig. Hast du da irgendwie einen Blog oder so? Hast du da oder machst Videos daraus? Oder machst du nur ein Foto, wenn es sich gerade ergibt, wenn du gerade so dann denkst?
Ja, genau, letzteres. Also einen Blog oder Videos habe ich bisher nicht gemacht. Ich habe das einfach mal so, wenn ich gerade fertig war, dachte, oh, bin ich aber ganz stolz, ich Oscar habe wieder was fertig bekommen. Mhm. Das muss dann direkt jeder mitbekommen, aber
ja, das gibt
mehr auch nicht. Mhm. Ich habe nur ein paar Fotoalben für mich gemacht, für den Bau der einzelnen Instrumente, die ich noch auf dem Computer habe, aber
Kannst du dir, also du hast ja bisher entweder für dich selber oder für sehr nahe Bekannte was gebaut. Kannst du dir vorstellen, sag ich mal, auch von jemandem Fremdes, eine Art Bestellung anzunehmen? Stell mir das ungefähr so und so vor, hab mir da was aufgezeichnet, kannst du das für mich realisieren? Hier hast du Geld für Material und für alle Arbeitsstunden, die du brauchst? Oder willst du das so als Hobby beibehalten, wie eigentlich ist?
Ich sag mal so, ich könnte mir das schon gut vorstellen, das dann später auch für andere Leute zu machen. Mittlerweile werde ich da auch was besser drin, was die einzelnen Sachen angeht, die einzelnen Arbeitsschritte. Mein erstes Instrument hat noch, sag mal, an einigen Stellen so Macken oder so gehabt, die ich noch nicht dann so perfekt bearbeitet hatte, wie ich das eigentlich haben wollte. Aber da werde ich jetzt langsam was besser. Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber es wird langsam besser. Und
ja, bestimmt. Wenn ein Kunde hinterhängt, muss es ja sitzen, ne, das Ganze.
Genau, und ich habe jetzt erst vor anderthalb Jahren überhaupt erst angefangen, mal Werkzeuge in die Hand zu nehmen. Und
Wahnsinn, ja.
Da brauche ich noch ein bisschen und dann wird das schon.
Kannst du ungefähr abschätzen, was jetzt der aktuelle Bass, den du gerade zusammenbaust, so gekostet hat, rein im Einkauf? Die Teile?
Ja, der war recht günstig, sage ich jetzt mal, weil ich mal mit sehr preiswerten Sachen experimentiert habe. Das war jetzt so ungefähr 400 Euro. Der 10-Seiter, der hat mit allen Materialkosten insgesamt 700 Euro gekostet, wovon allein 240 Euro der Tonabnehmer waren. Und das Teuerste, was ich bisher gemacht habe, war der 9-Seiter, den ich für meinen Bruder gebaut habe. Der war am Ende bei fast 950 Euro reine Materialkosten.
Und für wie viel würdest du deinen 9-11-Seiter für, was heißt das, 400, 450 Euro, wenn du jetzt deine Arbeitsstunden mit drauf rechnest, wenn du das jetzt für einen Kunden gemacht hättest, für was würde man den anbieten? Oder hast du überhaupt noch keinen Gedanken drum gemacht, was sowas dann kosten würde, wenn du sowas machst?
Habe ich mir noch nicht wirklich Gedanken drum gemacht. Ich habe mir aufgeschrieben, wie lange ich daran gesessen habe, das alles zu machen.
Wie viele Stunden? Hast du da Planung und Bau?
Ich sage so etwa 40 Stunden. Also 40. Würde ich jetzt so sagen. Also die Oberflächenbehandlung am Ende dauert noch ziemlich lange. Das Ganze aufpolieren, wachsen, wieder schleifen, wieder polieren und so weiter.
Da würde ich ja mindestens, also aber bei 40 Stunden kommen mir mindestens nochmal 1.000 Euro an Arbeitsstunden drauf, finde ich. Eigentlich sogar noch mehr.
Ja, und da kommt auch natürlich, was ich an Werkzeugverschleiß habe. Das muss ja auch ein bisschen, müsste was reinkommen noch.
Ja.
Und plus die Sachen, also
würde schon 2.000 Euro kosten, so ein Bass, 2,5.
Ja, würde ich schon sagen, doch.
Sind wir ja schon beim Custom Shop, preistechnisch.
Ist ja auch Custom Shop, noch mehr Custom.
Ja, noch mehr Custom geht ja nicht, ne? Ja. Ist ja kein Geheimnis, ich träume ja auch immer noch von einem 10-Seiter, aber halt mit Oktavbeseitung. Also, dass du 5-Seiter mit jeweils 2 Seiten hast.
Ja.
Da träume ich ja immer noch von.
Akustisch oder elektrisch?
Elektrisch. Mhm. Hätte ich ihn ganz gerne. Das ist aber ja schon das ist, ich habe jetzt schon ein paar, ich habe jetzt bei PPC damals einen 4-Seiter mit Oktavbeseitung gesehen und der war schon ganz cool eigentlich und den hätte ich eigentlich auch schon fast mitgenommen, wenn ich nicht einen 5-Seiter gebraucht hätte.
Das war doch damals, als du dann den,
genau,
den gekauft und
dann
hast.
Dann habe ich den gleichen als 5-Seiter gekauft, der aber keine Oktavbeseitung hatte.
Mhm. Achso, den Check da, ja.
Den Check da, den ich jetzt habe, genau.
Genau, ja, haben deine Bässe schon irgendeinen Markennamen? Schreibst du da irgendwas drauf, oder?
Nein, bisher nicht. Es sind auch Sachen, ich habe mir ein paar Gedanken mal gemacht, aber noch nichts, wo ich jetzt sagen müsste, oh, das ist es. Und ja, das kommt alles noch, denke ich mal. Cool. Es ist vor allen Dingen erst zur Zeit noch ein Hobby, das mal einfach, was ich sinnvoller finde, als jetzt irgendwo am Computer rumzuhocken oder so. Und
Podcasts machen.
Ja, zum Beispiel. Ganz genau. Und ach ja, mal schauen. Ne?
Wann willst du, bei welcher Anzahl Bässe willst du aufhören mitbauen für dich selber? Also wie viele willst du zu Hause hängen haben, bis es genug ist?
Ja, wie wenn du einen Gitarristen fragst, ab wann willst du keine Gitarre mehr? Also, frag mich nochmal, wenn ich 20 habe. Keine Ahnung.
Also danach habe ich jetzt erstmal, wenn ich den mit neuen was fertig, ich habe keine Ambition, da noch was zu machen in der Richtung. Das war quasi auch nur, ein Update von dem ersten Instrument, was ich gebaut habe, weil es eben noch zu schwer war oder so ein paar Macken hatte, wo ich sagen könnte, ja, das könnte ich jetzt besser machen, nachdem ich mittlerweile 8 Instrumente gebaut hatte. Aber ja, ich habe da jetzt nicht so die Planung, dass ich jetzt sagen muss, jetzt muss aber jetzt jedes Jahr noch ein Instrument dazukommen, weil es ist auch doch nicht ganz günstig, das zu machen, sage ich mal.
Ja, also du wartest nicht auf die kreative Idee, wenn dir was richtig Geiles wieder einfällt. Und dann,
ja, genau, packt. Wenn ich dann denke, hätte ich doch mal Lust, das zu machen, dann ja, aber so kommen immer auch Leute, die mich noch fragen, ey, ich hätte gerne eine Gitarre oder einen Bass oder vielleicht eine 5-Seiter Bass mit Oktavseiten und dann habe ich ja auch was zu bauen.
Zum Beispiel. Ja, das wäre doch mal ein Anreiz. Hast du noch nicht gebaut, oder?
Nee. Habe ich noch nicht gemacht. Sieht interessant aus.
Carsten, mal so nebenbei, magst du mal dein Video ausmachen? Weil ab und zu haben wir ja doch schon ein paar Skype-Störungen. Nicht, dass das vielleicht daran liegt, dass du...
Da kommt, ja. Das Gold ist das nur
zu viel Datenvolumen verbrauchst.
Ich hab nur noch 5%.
Dann wäre es eh gleich ausgegangen. Ist bei deinem Bassbau schon mal richtig was schiefgegangen? So irgendeine Hürde irgendwo,
der wo du
nochmal richtig nachbessern musstest oder so?
Mal was verbockt.
Richtig verbockt.
Wenn er schon so lange überlegen
muss. Nein, natürlich nicht. Alles hat immer funktioniert.
Also, ja, verstehst du, richtig verbockt nichts, aber das eine oder andere geht doch mal doch schief, oder? Was man dann irgendwie korrigiert.
Ja, das schon. Aber das waren bisher, sag ich mal, Kleinigkeiten, die ich dann ein bisschen wieder aufpolieren konnte. gerade im ersten Instrument sieht man noch so ein paar Marken, wo man sagt, ja, das hätte man vielleicht schöner machen können. Aber.
Also dein erstes Instrument war der Zehnseiter-Bass, auf den du.
Genau, den ich auch auf Loud und Metal Frenzy mit hatte.
Ja. Gut, wenn man den jetzt so von außen betrachtet, sieht der perfekt aus.
Oh, vielen Dank. Aber wenn man noch relativ recht schwer aus der Nähe betrachtet, sieht man eben noch so ein paar Feinheiten, wo ich selber sagen müsste, ah, da bin ich nicht ganz mit zufrieden gewesen und deshalb habe ich da noch den zweiten jetzt für mich gebaut, der eben einige dieser Fehler nicht mehr hat. Naja, aber so funktioniert das Instrument auch alles ganz gut und ich habe das ja auch für die Aufnahme vom neuen Album komplett verwendet und ja, da sind wir auch vom Sound her sehr zufrieden.
Ja, man selber betrachtet das ja immer nochmal auch aus ganz anderen Augen als jetzt jemand, der den zum ersten Mal sieht, diesen Bass.
Ja, genau. Ich weiß ja, wo ich Probleme hatte, an welchen Stellen und wo ich dann auch hingucken muss, um den Fehler zu finden, sage ich mal.
Zehnseiter und Elfseiter, weil du es kannst, ne? Oder warum genau?
Naja, ja, so in etwa, ne? Weil ich einmal ein Video gesehen habe von einer sehr coolen Death-Metal-Band und der Bassist ebenfalls einen Zehnseiter-Bass spielt oder gespielt hat. Und durch dieses Video kam ich dann dazu, ich dachte, also, oh, das wär's doch jetzt. Sowas willst du auch haben. Und ansonsten.
Wie hieß die Kapelle?
Ich schreib's dir, ne?
Achso. Nicht das Logo schicken, das kann ich eh nicht lesen.
Also,
Viremia? Viremia?
Ja, genau.
Okay.
Weiß gar nicht, ob die noch was machen. Ich glaube, die gibt's wieder. Ne? Ja, und ein Video, was recht bekannt ist, vielleicht habt ihr das auch gesehen, das ist ein Bassisten, der auf dem Elfseiter-Bass des Super Mario Team spielt.
Das kenne ich, ja. Das ist ja geil.
Und naja, das sind eigentlich schon so die Sachen, die mich begeistert haben, wo ich dachte, so, das wäre doch mal echt cool. Und ja, das ist es halt. Das ist die Geschichte dahinter. Und außerdem noch dünnere Saiten ist nicht möglich, dass man noch höher spielen kann und noch tiefer klingt auch irgendwann nicht mehr. Es ist quasi jetzt fast den Ton, hat fast den Tonumfang vom Klavier und naja, da baut man eben auch nicht mehr Tasten dran.
Also doch nichts mit Harfe.
Nee.
Was spielst du außer Bass und Kontrabass noch?
Ich hatte mal eine Zeit lang Klavierunterricht, aber das habe ich auch schon ewig nicht gemacht. Ich bin ein grottenschlechter Pianist. Und ja, ansonsten, nö, nix.
Gitarre mal dann versucht? Ganz normale Gitarre?
Ja, ganz am Anfang hat er doch Gitarre gespielt.
Ja, das hatte ich mitgekriegt, aber hast du das nochmal wieder aufgegriffen oder so? Selber Gitarre spielen? Oder ganz vernachlässigt?
Ich habe eine zu Hause rumfliegen, auf der ich regelmäßig mal was spiele, aber da fiel mir so die Ambition, wirklich gut zu werden. Da gibt es so viele, die das viel besser können.
Denke ich mir auch immer.
Ja, besser wird man nur durch Übung.
Ja. Buh.
Wann kommt jetzt euer Album? Ihr habt jetzt
Ende August.
Ende August.
Ja.
Selbst produziert? Oder Studio gewesen? Oder steht das Studio noch an? Nee, du hast ja gesagt, du hast im neuen Bass schon gespielt.
Ja, ist also zu Hause aufgenommen und dann von jemand anderem noch gemischt und gemastert. Mhm. Und ja, das ist jetzt gerade noch bei Mastern, das Album. Da bin ich ganz gespannt, wie das am Ende sich alles anhört.
Wer macht Mix und Master?
Michael Konn heißt der gute Mann.
Mit K?
Mit C.
Und dann hast du mir ja auch einen Song geschickt.
Ja, das ist noch eine recht, sag mal, alte Aufnahme. Das Lied wird auch auf dem Album zu finden sein, allerdings in neu aufgenommen und auch neu, ja, gemischt und alles.
Und an unsere Hörer da draußen würde ich sagen, schnallt euch mal an. Wir gehen da jetzt mal voll rein. Martyrion Genozenit?
Ja.
So spricht man das aus, ja? Genozenit. Was heißt das?
Ja, ein bisschen englischer, aber... Ach, du stellst aber so schwierige Fragen.
Es tut mir leid. Nein, eigentlich tut es mir nicht leid.
Rainer, Farb.
Ich mach's an.
Keine Capriol.
Na, Spiel. Unsere Hörer jetzt gar nicht mitgekriegt haben. Warte, ich mach mal leise. Das ist ja ein richtig schönes Lyrikvideo, was ihr da gemacht habt oder machen lassen habt.
Das hat unser Gitarrist gemacht. Der Marian.
Verrückt. Hm?
Verlink mal.
Ja.
Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Selbstgemacht.
Ja.
Selbstgemacht schmeckt es am besten. Wie hat er das gemacht? Welche Tools hat er da? Okay, weißt du das? Ansonsten laden wir den nochmal ein.
Ja.
Automatisch Lyrik-Video.
Da kann ich nicht weiterhelfen. Da habe ich keine Ahnung von.
Ich glaube, ich brauche den wirklich.
Mache. Vielleicht macht er auch mal was.
Ist ja geil. Mit Sicherheit.
Schön. Hat noch irgendeiner Fragen an den Hendrik?
Du wolltest ihm nach seinem Namen fragen.
Ach so, ja. Auf Facebook hast du einen ganz komischen Namen. Helmut Jesus von Nazareth. Wie kommst du dazu? Van Nazareth. Wie kommst du dazu?
Oh Mann.
Ich hätte dich beinahe als Helmut angekündigt. Ich hab gedacht, das klingt alles so komisch. Nee, guckst du lieber nochmal auf die Materion-Seite, wie der wirklich heißt.
Ja, das ist eine etwas längere Geschichte, aber um es kurz zu fassen, den Namen Jesus habe ich zu Beginn des Studiums bekommen, weil ich gerade von Grass die Blechtrommel da gelesen habe und Oskar Matzner hat sie an einer Stelle auch als Ich bin Jesus vorstellt. Dadurch hatte ich den Namen weg und wir haben uns zu Beginn des Studiums alle immer Helmut genannt, weil wir zu faul waren, den ganzen Namen zu lernen. Dann war immer Helmut, passt. Und dann kam das eben so nacheinander und dann kam irgendeiner mit dem blöden Spruch, ja, Jesus war Holländer, deswegen Van Nazareth und das ging immer so weiter. Und dann hat man teilweise im Labor doch Langeweile und der komplette Name, den bei Facebook leider nicht eintragen kann, der ist mittlerweile Gerstiger König, Onkel Edel, Buffalo Bill, Enger, Noobsheld, Helmut Jesus, der Schredder von Nazareth, in Klammern König der Otter und Schutzheiliger der Matthias-Verkäufer.
Das musst du bitte nochmal schicken.
Bitte aufschreiben und schicken, das kriege ich nie zusammen. Okay. Vor allen Dingen, wie flüssig das gerade runterkam.
Aber da sieht man auch mal wieder, wie schön das Niveau immer sinkt, wenn man so im Studium warten muss. Das kenne ich auch, ja. Das Niveau sitzt im Keller unterm Tisch und weint, das ist immer. Wie weit bist du im Studium schon? Also wie lange bist du schon da in Köln? Habe ich richtig verstanden, Köln, ne?
Ja, schon was länger, aber ich komme vor allen Dingen mit dem Fach theoretische Chemie nicht weiter und deswegen werde ich jetzt dieses Jahr eine Ausbildung anfangen zum Chemielaboranten und kann dafür einiges von meinen Scheinen, die ich schon gemacht habe, im Studium darauf anrechnen lassen. Ne? Mhm. Jetzt muss ich also diesen endlos langen Namen hinbekommen. Ne?
Schmeiß ja, doch, musst du nicht jetzt machen, kann auch später.
Schmeiß doch weg und mach eine Ausbildung zum Instrumentenbauer.
Gute Idee.
Lernst du noch Handeln an, dann musst du nicht mal selber was machen. Kannst nur noch Kohle scheffeln. Tja, Hendrik, denn?
Ja, Moment.
Er schmeißt mich ja nicht sofort raus. Sofort. Oder fällt dir noch was ein, worüber du unbedingt noch sprechen wolltest zu dem Thema?
Nein, nicht direkt. Eins, was ich noch vielleicht anwenden könnte, dass ich mir demnächst eine sogenannte Mini-Fräse holen möchte, um auch ins Griffbrett so Perlmutt-Inlays einlassen zu können, so dass es dann nicht nur Punkte oder so sind, sondern vielleicht auch, weiß ich, das Bandlogo oder ähnliches.
Hm. Und das Perlmutt, holst du dir dann da schon fertige Formen oder willst du das dann auch so zurecht sägen? Vom Design her, dass du das so hast, oder willst du dann halt fertige Teile nehmen?
Also das möchte ich gern selber machen, aber das ist doch recht komplex, das zu machen. Und da muss ich erst noch viel üben, dann wahrscheinlich an Abfallstücken, die ich an Holz noch rumfliegen habe, bis das vielleicht irgendwann mal klappt, dass das vernünftig auch aussieht.
verhält sich ja auch doch ein bisschen anders als Holz, würde ich mal sagen, Herr Mutt.
Ja, doch. Aber mal schauen. Vielleicht wird das dieses Jahr noch was.
Das Jahr ist noch lang hin.
Ja, aber es ist auch viel zu üben.
Es gibt ja nichts Schöneres. Also auch für mich als schöne Perlmutt-Inlays auf Gitarren. Ich habe hier so eine schöne rote ESP mit Perlmutt und da schwärme ich immer wieder drüber.
Das sieht schön aus. Ja, das sieht einfach schick aus.
Ich habe einfach nur Cola-Kreise, aber auch aus Perlmutt. Aber dafür habe ich nur eine ganz dünne Schwarzschicht drauf, dass man trotzdem die Holzmaserung durchsieht. Das finde ich bei meinem was sehr schick.
Ich habe ja so eine Quilted Maple Decke, was auch immer dieses Quilted denn heißt, weiß ich immer nicht. Aber da scheint auch, da ist zwar lackiert rot, aber da scheint immer noch die Maserung durch. So.
Ja, die habe ich halt schon gesehen. Die hast du auch bei den Festivals mit, die Gitarre, ne?
Ja, genau.
So auf dem Auto, glaube ich, ne?
Ja, genau. Ja, auch so ein Freund von dem man noch das Holz noch durchsieht. Das ist eine schöne Sache.
Optischen Hingucker. Eigentlich haben wir ja die Maus jetzt hier für die ganzen optischen Geschichten.
Also bitte. Ich bin auch eine Maschinenbäuerin.
Klischee.
Ich bin jetzt hier nicht nur auf die Optik.
Gut, wenn keiner mehr was hat, ziehen wir es nicht unnötig in die Länge. Helmut, jetzt ist es mir passiert.
Jetzt musst du den Namen aber ganz aussprechen.
Jetzt ablesen. Ich musste das mal überhaupt rauskopieren, bevor ich das vergesse und das in den Weiten des Internets für immer verloren ist. Hendrik, vielen Dank fürs Mitmachen. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht.
Ebenfalls, vielen Dank für die Einladung.
Ja, klar, gerne.
Und ich habe schon euer neues Cambrium-Album, ne, quasi vorbestellt und ich warte, dass die neuen T-Shirts da sind.
Die T-Shirts sind da. Ich fasse gerade eins doch, an. So,
der Mats. Willst du mal hören, die sind gerade eingepackt? Klingt ungefähr so.
Ja, dann.
Cool. So klingen die T-Shirts, das neue Album sieht auch gut aus.
Ja, dann bestelle ich die Tage auf jeden Fall ein T-Shirt bei euch. So.
Zur Kenntnisnahme.
Ja, vielleicht kriegen wir mal wieder einen Gig hin dieses Jahr irgendwie.
Ja, lass mal zusammen was machen.
Ja, auf jeden Fall. Wir wären schwer dafür, alle fünf.
Kleine Austauschnummer, Köln-Braunschweig oder so ähnlich.
Ja, das hätte was. Da können wir auch wieder die Akten durchgehen. Oder nicht? So.
Was können wir durchgehen?
Die Akten durchwühlen. Ne? Wir haben es doch da richtig schön betrunken.
Das sind meine Akten durchwühlen.
Ja.
Davon habe ich noch nie gehört.
Ich weiß nicht, wie ihr Studenten das bezeichnet.
Okay, ne? Ja, der Max, der kann das euch bestimmt erläutern. Ne?
Der das noch weiß.
Oh. Wenn er nicht gerade wieder bei ProSieben im Fernsehen war. Oder war es Sat.1?
Das war von Vox.
Vox. Vox. Vox. Bei einer Hochzeit.
Ab 0, ne?
Alles klar. So, liebe Hörer, das war's von Two Dogs, One Hit. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt auch so viel neues Wissen mitnehmen können wie wir. Schaut in die Shownotes, schaut euch die Links an, lasst ein paar Kommentare da. Was würdet ihr machen, wenn ihr einen Bass bauen oder ein Instrument bauen würdet? Was wäre euch wichtig beim Instrument bauen? Das würde mich interessieren.
Wenn noch Fragen sind, auch reinschreiben, leiten wir gerne weiter.
Genau. Und nächste Woche 30. Episode. Ich weiß jetzt noch nicht, was wir machen, aber wir machen was.
Ja.
Oder übernächste Woche, je nachdem.
Wenn wir auch nur dummes Zeug erzählen, ne? Können wir ja auch gut.
Ja. Mach's gut, Carsten. Mach's gut, Henrik.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Hat er jetzt auch viel Licht?
Ja, doch.
Ist ja geil. Aber wir haben ihm nicht gesagt, dass er nicht auflegen soll, ne?
Er ist wieder da. Er ist nicht da.
Der ruft gerade.
Lass doch vielleicht für ein was essen oder so. Ich
hab gesagt, er war so aus dem Herd.
Geil.
Kuchen im Ofen.
Ja, genau.
nicht sagen sollen. Hau dich gleich ab. Und die sitzen gut, sagst du. Die alten verkaufst du jetzt an Maxi oder was?
Nein. Die kann man ja nochmal frisch sauber machen. Die kannst du einfach unterlaufendes Wasser halten. Die kannst du ja abmontieren.
Hast du eigentlich den Stream ab und zu wiederbelebt?
Du hast das ab und zu. Einmal musste ich ihn wiederbeleben und da läuft jetzt so 12 Minuten. Reicht quasi. Also musst du den nur einmal reaktivieren.
Akkurat.
Jo. Gut. Also. Mach's gut.
Mach's gut.
Ciao. Viel Spaß mit euren Eiern. Tschüss.
Mach's gut, Henrik.